So, hallo und herzlich willkommen bei Radio Überhaltung. So, Moment, ich muss jetzt erstmal den Song hier ausmachen auf meinem Laptop, weil das ist irgendwie jetzt komplett neu. CDs wollen gerade im Moment nicht, dann habe ich alles über meinen Laptop gemacht. So, okay, also herzlich willkommen, Larissa hier am Apparat. Und ja, worum geht's heute in der Sendung bei Radio Überhaltung? Ja, ich habe mir gedacht, das ist ein ganz wichtiges Thema im Leben dieser westlichen Generation oder auch dieser westlichen Gesellschaft, nämlich es geht um Angst, Tod, Leben, Lieben und Lachen. Und vor allem das Thema Tod und Angst ist ja im Moment ein sehr dominantes. Und was in dem heutigen Leben, in unserer hochindustrialisierten und hochtechnologisierten Zeit immer sehr ausgeblendet wird, das ist meines Erachtens der Tod. Ja, viele Leute wollen ihm ein Schnippchen schlagen und sagen, ich lass mich einfrieren, Kryonik ist das neueste Wenn und Aber, das neueste Nonplusultra. Und wenn ich krank bin und keine Lebensaussichten mehr habe, dann lasse ich mich einfrieren und irgendwann mal, wenn die Technologie so weit ist, lasse ich mich wieder auftauen und lebe weiter. Ja, die Frage ist, warum haben wir Menschen so eine Angst vor dem Tod? Und ja, warum haben wir Angst und warum ist der Tod, obwohl wir ihn so wegdrängen wollen und alles tun, um ihn zu vermeiden? Ja, warum ist er trotzdem so wie ein Damoklesschwert über uns am Schweben? Und was kann der Mensch tun, der jeder Einzelne, damit er eben diesen Tod, weil wir werden geboren, wir sterben alle irgendwann einmal. Und ja, was kann ich tun, damit der Tod für mich nichts Fremdes ist, das mich irgendwann überrascht und ich mich dann mit Händen und Füßen weigere und sage, nein, ich will leben, kostet es, was es wolle. Und zwar das erfüllte Leben. Ja, was kann der Mensch tun, damit er den Tod akzeptiert? Ja, ich habe da, und zwar bei Osho in den Transformationskarten, Einsichten und Gleichnisse für ein gutes Leben, die Karte Nummer 60 gefunden. Und die heißt das Lachen, die letzte Überraschung des chinesischen Mystikers. Und da das etwas länger ist, habe ich einfach mal gedacht, okay, ich nehme es mal vorab auf und spiele das dann mal ab. Und da werdet ihr gleich rausbekommen, was Lachen und Tod alles miteinander in Übereinstimmung haben. Ja, genau, dann werde ich das jetzt mal einspielen. Sekunde und so, op. Und jetzt externer hoch.
Des chinesischen Mystikers. Ich habe von drei chinesischen Mystikern gehört. Man kennt ihre Namen nicht. Auch damals wusste niemand, wie sie hießen. Sie waren nur als die drei lachenden Heiligen bekannt, weil sie nie etwas anderes taten, als einfach zu lachen. Diese drei waren wunderbar. Sie hielten sich die Bäuche vor Lachen. Und es war so ansteckend, dass andere auch anfingen zu lachen. Schließlich lachte der ganze Marktplatz. Wo gerade noch eine unangenehme Atmosphäre herrschte, wo die Leute nur an Geld dachten, tauchten plötzlich diese drei Verrückten auf und veränderten die ganze Stimmung auf dem Markt. Dann vergaßen die Leute, dass sie gekommen waren, um zu kaufen und zu verkaufen. Niemand dachte mehr an seine Gier. Für ein paar Sekunden öffnete sich eine neue Welt. Sie zogen durch ganz China, von einem Ort zum anderen, von einem Dorf zum nächsten, und brachten die Menschen einfach nur zum Lachen. Traurige Menschen, wütende Menschen, gierige Menschen, eifersüchtige Menschen, sie alle begannen mit ihnen zu lachen. Und viele spürten, dass dies ein Schlüssel ist. Man kann dadurch verwandelt werden. Dann starb eines Tages einer der drei in einem Dorf. Die Dorfbewohner versammelten sich und meinten, jetzt wird es schwierig werden, ihr Freund ist gestorben, nun müssen sie Tränen vergießen. Aber als sie zu ihnen kamen, feierten die beiden anderen tanzend und lachend den Tod. Die Dörfler sagten, das geht nun wirklich zu weit. Wenn ein Mensch gestorben ist, gehört es sich doch nicht zu lachen und zu tanzen. Die beiden erwiderten, unser ganzes Leben haben wir mit ihm gelacht. Was sonst könnten wir ihm zum Abschied geben? Wir müssen lachen. Wir müssen uns freuen. Wir müssen es feiern. Dies ist der einzig gebührende Abschied für einen Mann, der sein Leben lang gelacht hat. Für uns ist er nicht tot. Wie kann Lachen sterben? Wie kann das Leben sterben? Dann sollte der Leichnam verbrannt werden. Und die Leute vom Dorf sagten, Wir werden ihm ein Bad bereiten, wie es die Riten vorschreiben. Da entgegnete einer seiner beiden Freunde: Nein, unser Freund hat zu uns gesagt, bitte kein Ritual. Wechselt nicht meine Kleider und bereitet mir auch kein Bad. Legt mich einfach, so wie ich bin, auf den brennenden Scheiterhaufen. Wir müssen uns an seine Anweisungen halten. Und dann geschah etwas Unerhörtes. Als man den Leichnam auf den brennenden Holzstoß legte, spielte der Alte seinen letzten Streich. Unter seiner Kleidung hatte er Unmengen von Feuerwerkskörpern versteckt. Und plötzlich gab es ein großes Festfeuerwerk. Da fing das ganze Dorf an zu lachen. Seine beiden verrückten Freunde tanzten und das ganze Dorf begann mit ihnen zu tanzen. Es war kein Tod. Das war ein neues Leben, eine Auferstehung. Ja, und jetzt die Erläuterung zum Thema Lachen. Lachen ist etwas Ewiges, denn Leben ist ewig und das Fest geht immer weiter. Die Schauspieler wechseln, aber das Stück geht weiter. Die Wellen verändern sich, aber das Meer bleibt. Du lachst, du veränderst dich und ein anderer lacht, aber das Lachen bleibt. Du feierst, ein anderer feiert, aber das Fest geht weiter. Die Existenz bleibt immer. Sie ist ein Kontinuum. Sie hat in keinem einzigen Moment eine Lücke. Kein Tod bedeutet Tod, denn mit jedem Tod öffnet sich eine neue Tür. Er ist ein Anfang. Das Leben hat kein Ende, sondern ist ein ständiger Neubeginn, eine Auferstehung. Wenn du deine Traurigkeit in ein Fest verwandeln kannst, dann wirst du auch in der Lage sein, deinen Tod in eine Auferstehung zu verwandeln. Lerne also die Kunst, solange du die Zeit noch dazu hast.
So, das war die Geschichte vom Lachen oder eigentlich auch vom, wie kann ich in dem Sinne ja meinen Tod so in mein Leben integrieren, dass es kein Drama ist, dass es kein Abschied für ewig ist, sondern dass ich ihn als gelungenen Ausklang ja von diesem Leben hier sehe. Und ja, und vielleicht fange ich dann erstmal an, dass ich erkläre, was das Leben ist. Denn nur die Menschen, die nicht richtig leben, haben Angst vor dem Tod. Weil für diese Menschen, die halt in dem Sinne nur auf die materielle Existenz fixiert sind, nur auf das körperliche Überleben, für die ist natürlich der Tod in Form von mein Körper stirbt eine riesengroße Bedrohung. Ja, genau. Also, ich fange mal damit an. Der Mensch kommt auf diese Welt. Er ist ein einzigartiges Wesen. Jeder einzelne Mensch ist einzigartig, mit einzigartigen Gaben und Talenten, die er in diese Welt bringen soll. Und vor allen Dingen, er soll sie mit seinen Mitmenschen teilen. Er soll sie also dieser Welt als Gabe, als Geschenk bringen. Das ist die eigentlich ja für jeden einzelnen Menschen seine Bestimmung hier auf dieser Welt, dass er sich erkennt und seinen einzigartigen Lebensplan erfüllt. Und ja, wenn er diesen Lebensplan erkennt, sich selber, seine Gaben und Talente, das, was ihn glücklich macht, genau, die Frage ist immer nur, woran erkenne ich, was meine Gaben und was meine Talente sind? Und die Antwort ist ganz einfach. Es ist das, was mir große Freude bereitet. Es ist das, was mein Herz dahin bringt, dass es vor Freude singt, dass ich morgens aufstehe und sage, es ist ein wundervoller Tag und heute blühe ich auf und mache diese Sachen, die mich so erfüllen mit Sinn und mit Liebe und mit Freude. Genau, und da kann ja jeder sich fragen, was macht er gerne? Wo hüpft sein Herz im Kreis oder im Karree und ist glücklich, dass es das tun darf? Genau, und das bedeutet, wenn ich das mache, was mich mit Freude erfüllt, mein Herz zum Singen bringt, dann führe ich ein sinnvolles Leben, was mich erfüllt. Und diese Gaben, die ich da habe, die ich da in die Welt bringe, sei es, dass ich musiziere, dass ich Gedichte schreibe, dass ich Kunstwerke vollbringe, dass ich malen, dass ich Vermittler bin, dass ich gut kommunizieren kann. Jeder einzelne Mensch auf dieser Welt hat eine spezielle Gabe, die er in diese Welt bringen soll. Ja, und dann hat er, wenn er sich selber treu ist und diese Gabe verwirklicht, dann führt er ein erfülltes Leben. Dann erfüllt er auch seinen Seelenplan. Und ja, dann befindet er sich im Fluss des Lebens. Und das nenne ich dann halt im Flow sein und mit der kosmischen Intelligenz im Einklang sein. und dann kommt alles vom Selbst, sprichwörtlich. Und ja, und dann befindet sich dieser Mensch auch auf seiner eigenen Spur, seiner Lebensautobahn. Und das heißt, er hat grüne Ampeln, kann fahren und kann natürlich auch Herausforderungen bekommen, aber die wird er dann mit Gottvertrauen meistern oder mit dem Vertrauen in die kosmische Intelligenz, dass für jede Situation des Tages eine Lösung da sein wird, wenn ich dafür offen bin, halt eben für diese Wunder, die eigentlich keine Wunder sind, die einfach nur eine Gabe sind, dass ich mich auf eine Frequenz, eine schöpferische Frequenz einstelle, wo eben diese Wunder, wie bei einem Radiosender, den ich einstelle, ständig quasi in meine Richtung gesendet werden. Und diese schöpferische Frequenz, die sollten wir wieder finden. Doch im Leben von vielen Menschen passiert meistens etwas anderes. Ja, das ist halt ein gesellschaftliches Thema. Die meisten Menschen werden quasi von der Gesellschaft konditioniert. Das heißt, sie sind fremdbestimmt. Sie machen das, was die Gesellschaft, Normen erwarten, was die Familie, ja, was die Menschen um einen herum sagen, was man tun soll, weil es immer so gemacht wurde, die Generation schon vorher, und es war vernünftig, wie es früher war, und deshalb muss es jetzt wieder so gemacht werden. Und ja, das heißt, die Menschen werden, vor allen Dingen die Kinder, werden schon in den Schulsystemen so getrimmt, dass sie dem jeweiligen System zu Diensten sind. Das heißt, der Gerald Hüther, das ist ja jemand, der sich mit der Entwicklung des Gehirns befasst hat und auch mit der Entwicklung von der kindlichen Intelligenz. Und er hat halt gesagt, dass diese Schulsysteme so sind, wie sie sind. Im Kaiserreich brauchten sie gute Soldaten. Da waren die Schulen dafür da, dass die Kinder gute Soldaten werden, beziehungsweise irgendwann mal Soldaten werden und fürs Reich kämpfen. Ja, und im heutigen Turbokapitalismus geht es darum, dass die Menschen gute Konsumenten sein sollen und werden sollen. Die zukünftigen Erwachsenen, die Kinder werden halt so geprägt. Und Gerald Hüther sagte dann treffend, er sagte halt, ja, die Kinder brauchen heute einen Mangel. Die sollen nicht glücklich sein und friedlich und in sich erfüllt sein. Die sollen traurig sein. Die sollen eine innere Leere, einen Mangel empfinden, damit sie gute Konsumenten werden. Weil was heißt das, wenn ich ein teures Markenprodukt brauche, damit ich vor meinen Kumpels und Freunden damit angeben kann, dass ich den Wert da draußen im Außen suche? Und dass ich denke, wenn ich was Tolles besitze, wenn ich was Tolles habe oder wenn ich reich bin oder eine tolle Stellung habe, dann bekomme ich Anerkennung von da draußen. Ja, und das ist das, was ja das Fatale heute ist. Die Menschen suchen ihre Anerkennung im Außen, aber nicht drinnen in ihrem Herzen. Und das ist dann auch der Punkt, wo das Leben nicht mehr nett ist, in Anführungszeichen. Also viele Leute sagen, ja, ich bin ein Pechvogel, ich habe Unglück und ständig passiert mir irgendwas. Und für mich sieht das eher so aus, nicht, dass die Menschen, kein Mensch ist ein Unglücksrabe oder ein Pechvogel. Es kann einfach nur sein, dass ein Mensch vergessen hat, dass er nicht in seiner Fahrspur ist, wo er quasi eine grüne Ampelwelle hat, wo er auf seiner Autobahnspur ist, wo er sich weiterentwickeln kann und wo er wachsen kann. Nämlich die meisten Menschen, die konditioniert worden sind, bewusst oder unbewusst Sichtweisen von früheren Generationen oder von Traditionen übernommen haben, die sind auf der Gegenfahrbahn. Das heißt, die sind nicht auf ihrer Fahrspur, sondern auf der Autobahn quasi als Geisterfahrer unterwegs. Und wir wissen, was das heißt, wenn ich dort unterwegs bin. Dann ist die Gefahr für Unfälle, für alle möglichen Ereignisse, die wir eigentlich nicht unbedingt wollen in unserem Leben, weil sie halt eher schmerzlich sind. Dann ist Tür und Tor dafür offen, wenn ich nicht auf meiner eigenen Spur, meiner eigenen Lebensautobahn bin. Ja, und deshalb, das Wichtigste im Leben ist eigentlich, dass ich erkenne, was ist meine Bestimmung im Sinne von, was ist mein Lebensplan, was sind meine Gaben, was sind meine Talente, und dass ich diese dann erfülle, beziehungsweise ja, ins Wachsen bringe und ja, diese dann auch teile mit anderen Menschen, mit der ganzen Welt, weil es ist hier immer so, wir haben hier auf dieser Erde genügend Ressourcen für alle. Wenn wir die Welt biodynamisch bewirtschaften würden und eben die Fülle miteinander teilen. Und das ist der Punkt, wo der Mangel ins Spiel kommt. Das ist nämlich das sogenannte Mangeldenken. Wenn uns gesagt wird, das ist nicht genügend für alle da und ja, wir müssten sparen und ja, und diese ganzen Vorkehrungsmaßnahmen treffen, wie ganz viel Geld sparen, auf dem Konto haben, damit wir abgesichert sind. Ja, Versicherungen abschließen, tolle Ausbildungen machen, die uns eigentlich nicht erfüllen, aber halt einen lukrativen Job, einen gut bezahlten Job in Aussicht stellen. Das sind diese ganzen, ja, Fallen. Und da gibt es auch einen schönen Spruch. Ja, derjenige, der es mir gesagt hat, wird es wissen. Er sagte, das Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter, genau. Und ja, und jede Karriereleiter ist irgendwo, ja, endet in einem Hamsterrad. Ich drehe mich drin, arbeite noch mehr, will noch mehr erbringen, will noch mehr Leistung zeigen und komme aber nicht ans Ziel, weil es gibt immer wieder was Neues, was gemacht werden muss, was noch nicht gut genug war. Ja, und deshalb, das Wichtige ist eben halt in das Vertrauen hineingehen, in diese schöpferische Frequenz. Und dann brauche ich auch Unfälle, Krankheiten und all solche Ereignisse, die wir eigentlich gar nicht haben wollen, nicht fürchten, weil die richtige Lebensversicherung ist einfach, dass ich meinen Lebensplan erfülle, das tue, was mein Herz dahin bringt, dass es singt. Und dann bin ich auf meiner Fahrspur und dann passieren diese Ereignisse, die so einen in Angst und Schrecken versetzen, nicht. Weil die sind auch keine Bestrafung. Es ist nicht, dass man böse ist, wenn man jetzt was Negatives erfährt. Das Einzige, was es ist, ist ein Weckruf. Es ist ein Ereignis, das sagt, hier, wach auf, du bist auf dem Holzweg. Und das, finde ich, ist einfach sehr wichtig, dass ich erkenne, dass es niemals eine Bestrafung ist, was immer mir im Leben passiert. Es ist einfach nur ein Wachruf und eine Aufforderung, korrigiere den Radiosender, sende auf Schöpferfrequenz, geh in die Fülle und ja, und dann ist der Tod auch nicht so schnell da, weil der Tod passiert erst dann. Ja, in der Astrologie heißt es schön, so schön, der TÜV der Zeit. Und wenn ich halt in meiner Bestimmung bin und einen Beitrag an dieses Leben gebe und es mit den anderen Menschen teile, dann bin ich quasi voll da. Dann tue ich das, was mir Freude bereitet und was mir Kraft gibt. Und dann habe ich quasi TÜV. Dann sagt der TÜV der Zeit, du machst das Ganze, du bringst die Welt hier ins Aufblühen, du bist ein Beitrag dass die Welt ein Paradies wird. Und dann bekomme ich einen TÜV der Zeit. Menschen, die stagnieren, die ständig in der Angst sind, die nur noch depressiv, lethargisch vor sich hin vegetieren und nicht mehr wachsen. Da ist quasi der Lebenswasserhahn. Also wenn das die Lebensfreude so eine Art Leitung ist, dann würde ich sagen, ist diese Leitung zugedreht. Und Angst blockiert diese Lebensfreude-Leitung und macht das Leben quasi und den Menschen nicht mehr schöpferisch und kreativ. Und deshalb ein Appell, wer leben möchte und ein erfülltes Leben haben möchte und den Tod erstmal so weit sagen kann, okay, solange ich ein erfülltes Leben lebe, brauche ich erstmal keinen Tod, weil der kommt ja erst dann, wenn der TÜV der Zeit sagt, hier, sorry, du dümpelst hier auf diesem Planeten mehr oder weniger nur noch rum, wächst nicht mehr, gibt's keinen konstruktiven Beitrag mehr für das Ganze ab, dann drehen wir dir die Zeit ab. Aber es geht auch wirklich, das ist jetzt eine Sichtweise, ja, dass Lebensfreude quasi die beste Lebensversicherung ist. Aber für mich geht's auch darum, dass wir an sich, wenn wir ein erfülltes Leben haben, automatisch nicht mehr so viel Angst vor dem Tod haben, weil wir ja erkennen, dass der Tod ja Teil vom Leben ist. Und jetzt möchte ich hier noch ein kleines Büchlein erwähnen. Das habe ich hier gefunden bei Radio X in der Bücherecke und das ist von Elisabeth Kübler-Ross. Und sie ist eine Schweizer Ärztin und sie hat sich halt mit Sterbenden befasst und ganz viele Leute bei Menschen beim Sterben begleitet und hat quasi eine Sterbeforschung ja ins Leben gerufen. Und sie sagt beispielsweise, ich glaube, es ist jetzt Zeit, dass die Leute wissen, dass der Tod gar nicht existiert. Wenigstens nicht so, wie wir ihn uns vorstellen. Oder ein nächstes Zitat. Der Tod ist einfach das Heraustreten aus dem physischen Körper. und zwar in gleicher Weise wie ein Schmetterling aus seinem Kokon heraustritt. Und dann, sterben ist nur ein Umziehen in ein schöneres Haus. Und ich sag immer so schön, das hatte ich mal vor ganz langer Zeit gehört, wenn ein Mensch träumt, ist es für ihn so, als ob es real ist. Und ich stelle mir die Frage, ob dieses Leben nicht auch irgendwann eine Art von Traum ist. Und wenn wir aufwachen, schwupps, dann sind wir in einer anderen Dimension und erkennen, unser Leben war ein Traum. Und nachdem dieser Traum beendet ist, lebe ich weiter in einer anderen Dimension. Genau, so, das war jetzt ziemlich wortlastig. Jetzt gibt's erstmal meinen neuesten Lieblingssong, den ich jetzt letztens irgendwann am Strand aus einer Beatbox gehört habe, der mir dann geschickt wurde. Und ich spiele ihn jetzt mal ab. Keine Ahnung, von wem er ist, aber er hat mir sehr gut gefallen. Hallo, da sind wir wieder bei Radio Überhaltung. Genau, und die Sendung geht über Angst, Tod, Leben, Lieben, Lachen. So, wir haben jetzt ein bisschen viel Tod gehabt und auch am Anfang ein bisschen Lachen. So, jetzt geht es noch ein wenig um die Selbstverwirklichung und zwar wieder in Form von einer Geschichte. So, und zwar heißt diese Geschichte... ich lese die Geschichte vor. Der Adler, der nicht fliegen wollte. Ein Bauer ging in den Wald, um einen Vogel zu fangen, den er mit nach Hause nehmen konnte. Er fing einen jungen Adler, brachte ihn heim und steckte ihn in den Hühnerhof zu den Hühnern und Enten. Und er gab ihm Hühnerfutter zu fressen, obwohl er ein Adler war, der König der Vögel. Nach 5 Jahren erhielt er Besuch von einem Ornithologen. Und als sie durch den Garten gingen, sagte dieser: Dieser Vogel dort ist kein Huhn, er ist ein Adler. Ja, das stimmt, sagte der Bauer. Aber ich habe ihn zu einem Huhn erzogen. Er ist jetzt kein Adler mehr, sondern ein Huhn, auch wenn seine Flügel 3 Meter breit sind. Nein, sagte der Ornithologe, er ist immer noch ein Adler, denn er hat das Herz eines Adlers. Und das wird ihn hoch hinausfliegen lassen in die Lüfte. Nein, nein, sagte der Bauer, er ist jetzt ein richtiges Huhn und er wird niemals fliegen. Darauf beschlossen sie, eine Probe zu machen. Der Ornithologe nahm den Adler, hob ihn in die Höhe und sagte beschwörend, Adler, der du bist ein Adler, der du in den Himmel gehörst und nicht dieser Erde. Breite deine Schwingen aus, du sollst fliegen. Der Adler saß auf der hochgereckten Hand, blickte um sich. Hinter sich sah er die Hühner nach den Körnern picken und er sprang zu ihnen hinunter. Der Bauer sagte, ich habe es dir doch gesagt, er ist ein Huhn. Nein, sagte der andere, er ist ein Adler. Versuchen wir es morgen noch einmal. Am nächsten Tag stieg er mit dem Adler auf das Dach des Bauernhofes, hob den Adler empor und sagte, Adler, der du bist ein Adler, der du in den Himmel gehörst und nicht auf dieser Erde, breite deine Schwingen aus, du sollst fliegen. Aber der Adler, der wieder die scharrenden Hühner im Hofe erblickte, sprang abermals zu ihnen hinunter und scharrte mit ihnen im Dreck. Da sagte der Bauer wieder, ich hab's dir doch gesagt, er ist ein Huhn. Nein, sagte der andere, er ist ein Adler und er hat noch immer das Herz eines Adlers. Lass es uns am nächsten Morgen noch ein einziges Mal versuchen. Morgen werden wir sehen, dass er fliegt. Am nächsten Morgen stand er früh auf, nahm den Adler, brachte ihn hinaus aus der Stadt, weit, weit weg von den Häusern, an den Fuß eines hohen Berges. Die Sonne stieg gerade auf, sie vergoldete die Gipfel des Berges, jede Zinne erstrahlte in der Freude des wundervollen Morgens. Er hob den Adler hoch und sagte zu ihm, Adler, der du bist ein Adler, der in den Himmel gehört und nicht dieser Erde, breite deine Schwingen aus, du sollst fliegen. Der Adler blickte umher. Er zitterte, als erfüllte ihn ein neues Leben, aber er flog nicht. Da ließ ihn der Ornithologe direkt in die aufgehende Sonne schauen. Und plötzlich breitete er seine gewaltigen Flügel aus, erhob sich mit dem Schrei des Adlers, flog höher und höher und kehrte nie wieder zurück. Genau. Diese Geschichte hat James Acray aus Ghana in Westafrika geschrieben. Und sie endete eigentlich mit den Sätzen, Völker Afrikas, wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Aber Menschen haben uns beigebracht, wie Hühner zu denken. Und noch denken wir, wir seien wirklich Hühner. Aber wir sind Adler. Darum breitet eure Schwingen aus und fliegt. Und seid niemals zufrieden mit den hingeworfenen Körnern. Ja, und ich finde, das ist eine ganz wundervolle Geschichte. Und die gilt für jeden einzelnen Menschen. Weil wir alle sind eigentlich geborene Adler. Und wir gehören nicht einfach in einen Hühnerhof gesperrt, wo man uns Körnchen gibt oder uns zwangsimpft und dann sagt, so, jetzt könnt ihr bis an euer Lebensende hier in diesem Dreck auf dem Boden scharren und dort eure Körner sammeln. Und das ist so meines Erachtens ganz wichtig, dass die Menschen erkennen, wir sind Adler. Jeder einzelne von uns sollte fliegen lernen in seinem Leben und sollte quasi Freude erfüllen, ja, ein freuderfülltes Leben haben. Und das geht eben nicht, wenn ich nur abgesichert wie ein Eisbär im Zoo hinter Gittern da irgendwo von meinem Pfleger betreut werde und ständig nur kein wahres Leben habe, sondern einfach, das ist da eine Existenz, es ist ein Dahinvegetieren. Und das andere ist ein Leben in Freiheit, wo ich selber mündig entscheiden kann, was ich mache, was mir Freude bereitet, dass ich das tue im Einklang mit anderen und nicht nur auf den Mangel und die Angst höre. Genau, es geht ja hier jetzt in der Sendung auch um Angst und Tod. Und in einem Seminar sagte mir mal eine Kursleiterin, Angst ist die Abwesenheit von Liebe. Habe ich erst mal überlegt, Moment. Normalerweise sagt ja jeder, Angst ist was immer auch. Aber dass Angst die Abwesenheit von Liebe ist, das fand ich ein interessanter Ansatz. Und und das war für mich dann seitdem auch immer sehr eine gute Frage, wenn ich mich entscheiden sollte, wenn ich was tun sollte, dann habe ich mich immer gefragt, warum tue ich das jetzt? Mache ich es aus der Angst heraus, weil ich denke, dass ich das jetzt wenn ich es nicht tue, dann von irgendjemandem eins auf den Deckel bekomme oder dann ich nicht abgesichert bin und dann weiß ich, das ist nicht die richtige Motivation, dass ich was tue. Und da ist mir eigentlich aufgefallen, so rückblickend betrachtend, dass ich fast das meiste in meinem Leben früher immer nur aus Angst gemacht habe, so aus oder aus einem Mangel heraus. Wenn ich das jetzt nicht tue, dann fehlt's mir dann da und dorthin gehe ich jetzt nicht, weil dann habe ich da nicht genügend Geld für das und das. Und wenn ich jetzt die Einladung ablehne von dem Menschen, der gesagt hat, komm, lass uns mal essen gehen und ich tue das nicht, dann ist der vielleicht sauer auf mich und lädt mich nie mehr wieder ein. Und ja, und dann ist mir halt wirklich aufgefallen, bei der Entscheidungsfindung ist es wirklich ganz wichtig, dass ich immer die Motivation hinterfrage. Mache ich das aus der Fülle heraus oder mache ich das aus dem Mangel heraus? Und da ist mir aufgefallen, ja, dass auch Helfen bei mir ganz lange Zeit immer aus dem Mangel kam. Ich hatte immer gedacht, wenn ich jetzt nicht Gott und der Welt und jedem ungefragt helfe und mich nicht nützlich mache, dann habe ich keine Existenzberechtigung. Dann darf ich hier auf diesem Planeten nicht sein. Und beziehungsweise dann bin ich nichts wert. Und da habe ich auch sehr lange für gebraucht, bis ich das aus mir rausbekommen habe. Und heute sehe ich das wirklich so. Ich liebe es, dass ich gebe. Also es erfüllt mich mit Freude. Aber ich habe erkannt, dass ich es nur geben kann, wenn es aus der Fülle heraus passiert. Und wenn ich genügend davon habe. Das heißt, wenn ich selber nicht viel Lebensfreude habe und dann nochmal, selbst wenn ich eigentlich im Herzen traurig bin, hingehe und lächle jemanden an, obwohl ich selber im Herzen tot unglücklich bin, dann ist dieses Geben, sich aufopfern für andere, nicht gesund, sondern im Gegenteil. Es macht dann, ja, es schwächt meinen Akku und der andere merkt, dass es eigentlich auch nicht richtig vom Herzen kommt und kann damit auch nicht richtig viel anfangen und beschwert sich vielleicht noch, dass es nicht toll genug war, das, was ich da geben wollte. Und und auch die Frage Angst. Was mache ich aus der Angst heraus? Und dann weiß ich, wenn immer jemand mir erzählt, er tut was aus der Angst heraus und es sei Liebe, dann sage ich, das ist für mich nicht stimmig. Das ist für mich einfach nicht rund. Weil letztens habe ich Nachrichten gelesen und habe dann ein Banner von demonstrierenden Menschen gesehen. Und dann stand auf dem Banner, Impfen ist Liebe. Und dann sage ich mir, Impfen ist Liebe. Und dann habe ich mich hinterfragt. Und dann sage ich, Vertrauen in das Leben heißt was anderes. Weil wir Menschen sind ja quasi geschaffen worden und wir haben ein perfekt ausgebildetes Immunsystem, wenn wir denn uns gesund ernähren und uns in die richtige Umgebung begeben, wenn wir uns bewegen an der frischen Luft, wenn wir halt schauen, dass wir gesunde zwischenmenschliche Kontakte haben mit Menschen, die was geben, also in dem Sinne schöpferisch sind, weil ja, jeder Mensch ist die Summe der 5 Menschen, mit denen er sich am meisten umgibt. Und dann, als ich das mal gehört habe, war mir klar, okay, jetzt gucke ich mal, mit wem umgebe ich mich. Und dann ist mir aufgefallen, okay, es ist nicht so einfach, dass ich Menschen finde, die schöpferisch sind, die kreativ sind, die nicht ständig kontrollieren, misstrauen oder einen unter Druck setzen und Erwartungen an einen haben. Und und deshalb habe ich so erkannt. Also ja, Liebe ist ganz wichtig. Und sie basiert auf Vertrauen in das Leben. Und wenn ich das Leben kontrollieren will, durch Impfen, Versicherungen, Reichtümer horten oder heiraten, das ist ja auch eigentlich so, ich will was absichern, das ist mein Mann oder meine Frau und die gehört jetzt mir und wir planen jetzt unser Leben nach mein Haus, meine Kinder, mein Auto, mein Swimmingpool, dann ist das ein Mangel an Vertrauen in das Leben. Ja, und gut, das kann sich ja jeder mal selber hinterfragen, was für ihn Vertrauen in das Leben ist. Auf jeden Fall, was ich angekündigt habe in der Sendung, es geht ja auch noch um Liebe. Ja, und Liebe, da gibt's ja verschiedene Formen. Und da gibt's Eros, da gibt's Philia. Und was ich sehr interessant fand, das war Agape. Und Agape ist eben diese bedingungslose Liebe, die nicht gebunden ist an ich habe eine Erwartung an dich und wenn du die nicht erfüllst, bin ich sauer auf dich, sondern Agape ist das, was halt einfach da ist an schöpferischer Liebe und zwar bedingungslos. Das heißt, ich genieße, das Leben ist für mich eine freudige, erfüllte Situation und ich gönne jedem alles und ich bin erfreut, dass es mich gibt. Und ich in dem Moment, wo ich Agape, diese bedingungslose Liebe in mir trage, vielleicht habt ihr schon mal Situationen gehabt, wo ihr vor Glückseligkeit zersprungen seid. Beispielsweise, ich hatte so ein Gefühl mal, als ich bei der Uni eine von meinen Diplomprüfungen mit 1 geschafft habe. Und wo ich gedacht habe, das wäre nie möglich. Ich bin da, das war noch im alten Elfenbeinturm, ich bin da die 33 Stockwerke unten geflogen und ich war so glückserfüllt über diese Situation, dass ich das geschafft habe vor einer Prüfung, wo ich so viel Angst hatte, dass ich die einfach mit einer 1 bewältigt habe. Und diese Glückseligkeit oder dieses, wenn ich in mir das Gefühl habe, alles ist gut. Und das ist eben Agape. Agape heißt dieses einfach Sein, das Glücklichsein im Sein. Und vielleicht ist es ein bisschen einfacher zu erkennen, wenn ich jetzt vergleiche. Eros ist natürlich das Sex-Thema. Also da geht's halt um körperliche Gelüste und Befriedigungen. Und Philia ist eigentlich auch so. Zwei Menschen in der Partnerschaft, wie Robert Betz das so schön sagt, Gesellschaft für gegenseitige Bedürfnisbefriedigung, oder Gemeinschaft für gegenseitige Bedürfnisbefriedigung. Und nach dem Motto, ich habe was du willst, du hast was ich will, komm, wir lassen uns tauschen. Und das ist halt eher so unter viel abhandelbar. Und für mich ist halt diese bedingungslose Liebe und dass ich halt nichts von einem anderen Menschen erwarte, dass ich ihn so sein lasse, wie er ist. Und das ist für mich eigentlich sehr, sehr wichtig, dass die Menschen erkennen, jeder Mensch darf so sein, wie er ist. Er ist ein Gottesgeschöpf und er darf auch wählen und jeder kann wählen, was er in seinem Leben bringen mag, ob es nun schöpferisch ist oder zerstörerisch ist. Es hat alles seine Bewandtnis und ich darf das nicht verurteilen. Und das ist halt eben der Unterschied an Agape, dass ich keine Forderungen an andere Menschen stelle, dass sie so und so sein müssen und das in der Art und Weise machen müssen, wie ich es denn erwarte, weil ich ansonsten das Gefühl habe, das heißt, wenn ich andere unter Druck setze, wenn ich was erwarte von anderen, setze ich sie unter Druck. Und das passiert auf beiden Seiten. Also das heißt, entweder habe ich eine Erwartung an den anderen, dass er was tut, was mich angeblich glücklich macht, dann setze ich ihn unter Druck oder jemand anders hat eine Erwartung an mich, dass ich das erfüllen soll. Und dann bin ich diejenige, die den Druck hat, weil ich das Gefühl habe, ich muss das tun, sonst werde ich mit Liebesentzug bestraft. Ja, genau. Und das ist halt das Schöne an Agape. Und ich glaube, Agape ist eigentlich so in dieser Welt relativ selten. Also wenn ich jemanden erzähle, ich lerne jetzt jemanden neu kennen, einen Mann, der mich vielleicht interessant findet und ich erzähle ihm, hallo, ich heiße dich als Freund in meinem Leben willkommen. Also jetzt nicht als sexueller Partner, sondern als Mensch, den ich als Bereicherung für mein Leben sehe. Dann guckt er mich erstmal schräg an und sagt, hier, was ist denn los? Und als ob ich in dem Sinne ihn als Mann ablehne, aber ich habe ihn eigentlich als Mensch willkommen geheißen. Und das ist halt so, denke ich mal, heute so die Herausforderung. Und für mich war es halt auch ein großer Entwicklungsschritt, weil früher hatte ich auch immer gedacht, ich kategorisiere die Männer, je nachdem, wie attraktiv sie sind. Und wenn einer super attraktiv ist und nicht nur gut aussieht, sondern auch selig, souverän und gelassen und weit gereist, also reif, dann ist er attraktiv. Aber dann habe ich halt auch immer mal gemerkt, das ist auch verurteilen, beurteilen und jemanden in eine Kategorie reinstopfen und dieses einfach den anderen sein lassen, wie er ist und ihn annehmen als Mensch, ohne dass ich da gleich irgendwelche ja, Planungen habe, wie ich den in mein Leben integriere, am besten als Freund oder als Ehemann oder wie auch immer. Das war für mich auch ein langer Entwicklungsweg, bis ich halt erkannt habe, sehe den anderen so, wie er ist, als Mensch und als Bereicherung und schaue nicht danach, wie du ihn irgendwie ausbeuten kannst nach dem, was du gerne hättest, also was ich gerne hätte. Und das war für mich etwas, was ich lernen musste. So, genau. Und ich habe natürlich jetzt ist wieder ein kleiner Themenwechsel. Jetzt geht's auch noch ein bisschen um Mangel. Und zwar habe ich da eine Homepage gefunden, die heißt www.allesistenergie.net. Und da geht es um Mangeldenken. Und dann steht da so: In der heutigen Welt unterliegen sehr viele Menschen, ob bewusst oder unbewusst, einem gewissen Mangeldenken. Dabei wird die eigene Aufmerksamkeit größtenteils auf Umstände bzw. Zustände gerichtet, die einem selbst fehlen oder von denen man ausgeht, dass man sie für die Entfaltung des eigenen Lebensglücks zwingend benötigt. Häufig lassen wir uns dann von unseren eigenen Mangeldenken lähmen und schaffen es nicht mehr, aus gegenwärtigen Strukturen heraus zu handeln. Ja. Und dieses Mangeldenken ist halt etwas, was halt auf einer energetischen Ebene einen nach unten zieht. Also das heißt, ich denke dann immer, ach, ich habe sowieso kein Glück, es funktioniert sowieso nicht. Und und das Wichtige ist, jeder Mensch kann aus dem Mangeldenken rauskommen. Und es ist halt eine Art und Weise, wie ich das Leben sehe. Und Joe Dispenza hatte mal so schön gesagt im Englischen: Your personality creates your personal reality. Also deine Persönlichkeit kreiert deine Realität. Im Englischen hört sich halt netter an, so: Your personality creates your personal reality. Und und das fand ich halt sehr, sehr interessant, dass es, ja, das hört sich natürlich theoretisch so einfach an. Ich weiß, in der Praxis, wenn ich da ständig in meinen negativen Denken bin, und dieses Denken ist es, was wir auch hinterfragen sollten, weil das ist konditioniert. Das kommt eben aus den gesellschaftlichen Normen heraus. Also dieses, das geht ja sowieso nicht, das hat keiner vorher so gemacht und das macht man nicht, das ist unvernünftig und, je nachdem, wie die ganzen Sätze heißen, die wir ja kennen. Und das ist, ja, also unsere Erziehung, unsere schulische, unsere Ausbildung, unsere Familien, unsere Freunde, die in diesem Mangeldenken Blasen gefangen sind. Und ich meine, meine Eltern, die sind im Krieg geboren. Für die war das Leben ein Überlebenskampf. Sowas wie Optimismus und Vertrauen in schöpferische Intelligenz gab es bei denen nicht. Und das merke ich auch jetzt, obwohl sie immer in der Kirche waren, jeden Sonntag gebetet haben, habe ich gemerkt, Gottvertrauen, also Vertrauen in die Schöpfung, in diese kosmische Intelligenz, hatten sie nicht. Okay, ich gehe mal wieder Richtung Alles ist Energieritur und erwähne da nochmal weiter. Du wirst immer das in dein Leben ziehen, was der Frequenz entspricht, auf der dein Bewusstseinszustand schwingt. Weshalb es bei Mangelzuständen zwingend erforderlich ist, auch durch aktives Handeln dieses zu ändern und die eigene Geisteshaltung und dadurch die Frequenz zu verändern. Und eins hat der lieber Herr Einstein so schön erkannt: Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Ja, und das ist halt ganz wichtig, dass ich halt erkenne, wenn ich da aus dieser Mangeldenkfrequenz hinaus möchte, dann ist es wichtig, dass ich in meinem Leben Sachen anders mache, dass ich neue Sachen mache. Und am wichtigsten ist, dass ich erstmal innehalte, mir Zeit nehme, hinterfrage, was ist mein Seelenplan, was ist meine Bestimmung, was macht mich glücklich, und dann immer mehr Zeit dem widme, was mich auch glücklich macht. Und wichtig ist vor allen Dingen, das habe ich schon oft erwähnt, wer die Sendung öfters hört, weiß, ich liebe Bäume und den Wald und die Natur. Und im Wald kann der Mensch wieder Kraft tanken. Der Wald ist wie eine Waschmaschine für negative Schwingungen. Und hinterher komme ich weichgewaschen, also entlastet, wieder raus. Und und was auch klappt, ist wirklich Bäume umarmen und dabei ein wundervolles Lied hören. Ich merke immer, wenn ich da so von der Woche spannungsgeladen an so einen Baum komme und umarme ihn und höre mein Lieblingslied The Arrival of the Birds mit ihm, wie ich dann hinterher dann doch wesentlich erleichterter wegkomme von diesem Baum. Also ich habe das Empfinden, die Bäume sind unsere Freunde und sie freuen sich, wenn wir auch sie sehen. Und weil das Bäume haben Gelassenheit, die sind in der Erde tief verwurzelt und erden uns wieder, weil die meisten Menschen sind ja in dem Mangeldenken drin. Es ist der Denker, der ständig die Worst-Case-Szenarien nach oben beschwört. Es ist die Angst vor dem, was morgen sein könnte. Es könnte nicht genügend von irgendwas da sein. Und das ist halt der Punkt, wo ich halt erkannt habe, dass aus diesem Denkgefängnis rauskommen und ins Fühlen und ins Empfinden reinkommen und in einfach das Bauchgefühl wieder ins Leben hineinlassen. Das ist sehr, sehr wichtig in diesem Leben, dass ich ein Vertrauen in mich entwickle. Und und was ganz wichtig ist, dieser Flow. Und dieser Flow heißt sehen, dass ich nicht nur ein Körper bin, sondern dass da auch eine spirituelle Wesenheit in meiner Seele, im Menschsein in mir drinnen ist und dass ich diese Verbindung mit meiner Seele, mit meiner Spiritualität, diese Verbindung mit dieser kosmischen Intelligenz aufnehme. Und ich, immer wenn ich Auto fahre, habe ich so ein Mantra und tue mich quasi auf den Tag einstimmen, indem ich halt sage, dass ich für jede Situation des Tages, für jede Herausforderung des Tages eine Lösung finde aus dem Feld der kosmischen Intelligenz, aus dem Feld des unbegrenzten Potenzials und dass ich diese Lösung wahrnehme, verstehe, annehme und realisiere. Und das ist für mich so wichtig, weil ich merke halt, diese Lösungen sind immer da. Doch wenn ich nicht vertraue und wenn ich gestresst bin und in der Angst bin, dann sehe ich diese Lösungen nicht. Selbst wenn sie direkt vor meiner Nase sind, sehe ich sie nicht, weil ich durch die Angst und durch den Stress so blockiert bin oder quasi Scheuklappen aufhabe. So, jetzt gibt's nochmal einen kleinen Song und dann hören wir uns gleich wieder. Thank you. So, hallo, da sind wir wieder bei Radio Überhaltung. Das eben war ein Song von der Frankfurter Künstlerin Cassandra und er heißt Lila Rot. Ja, genau. So, wir kommen wieder retour Richtung Angst, Tod, Leben, Lieben, Lachen. Genau, Lachen ist auch ganz wichtig. Eigentlich habe ich schon mal festgestellt, wenn ich herzlich über irgendwas lache, dann habe ich keine Angst mehr. Genau, weil Lachen und Angst haben gleichzeitig geht nicht. Also ganz viel Witze hören. So. Und ja, nach all diesen, in dieser heutigen Zeit, die nicht so einfach ist, möchte ich dann noch einen ganz kleinen astrologischen Exkurs machen. Und zwar geht es darum, dass das schöpferische Leben, also das Leben in Freiheit mit Lieben und Lachen und Fülle und Reichtum und Heiterkeit und das Paradies auf Erden erschaffen, ab dem 21. Dezember Rückenwind bekommt. Was soll das heißen? Genau, astrologisch gesehen findet am 21. Dezember diesen Jahres eine große Konjunktion statt. Das heißt, Jupiter, Saturn treffen sich, also der Planet Jupiter und der Saturn treffen sich auf 0 Grad Wassermann und bilden dort quasi eine große Konjunktion. Und das ist so eine ganz neue Zeitqualität. Denn diese großen Konjunktionen haben die letzten 200 Jahre alle in Erdzeichen stattgefunden. Das heißt, die letzten 200 Jahre ging es um Mutter Erde ausbeuten, Materie ist wichtig, der Körper, materielle Bedürfnisse, Reichtum, Macht. Ja, all das, was die Welt heute dahin gebracht hat, was wo sie heute ist, das stand quasi, weil die letzten großen Konjunktionen alle in Erdzeichen standen, die letzten 200 Jahre, bis eine Ausnahme, war quasi die Zeitqualität auf das Physische ist wichtig, das Materielle ist wichtig und das Spirituelle ist weniger wichtig. Aber jetzt, am 21. Dezember, wo sogar noch die Sonne auf 0 Grad Steinbock steht, was halt, da Steinbock steht immer für Neubeginn und Ordnung bei 0 Grad. Und Jupiter-Saturn-Konjunktion eben im Wassermann, im Zeichen der Solidarität, des Miteinanders, des Neuen, da kommt ein neues, eine neue Zeitqualität die nächsten 150 Jahre dann hier in diese Welt, dass wir halt eben teilen. Es geht mehr um Teilen, um Freude haben, wenn ich quasi sehe, wie diese Welt ein wundervoller Ort wird, wo wir die Natur achten, wo wir wieder in die Fülle gehen, wo wir spirituell werden, wo wir unser Seelenglück sehen, wo Agape wachsen kann. Das ist das, was jetzt die nächsten 150 Jahre langsam quasi, also ab dem 21. Dezember gibt es dafür Rückenwind für all die Menschen, die eben diese Welt in ein Paradies verwandeln wollen, wo wir halt alle, die ganze Menschheit eben hingehen und transformieren, dass wir halt eben aus Liebe teilen, die Fülle teilen, die Ressourcen miteinander teilen, die Technologien so einsetzen, dass wir wieder die Natur ausbluten lassen. Letztens habe ich sogar was gehört, es gibt Phytomining, dass seltene Erden eben aus Pflanzen generiert werden können. Also wir haben die Technologien, wenn wir sie so einsetzen, dass wir sie quasi mit Motivation, dass alle davon was haben, auch die Natur, dass wir sie quasi ja, in dem Sinne, als ein Geschenk für alle auf diesem, für alle 7 Milliarden, 8 Milliarden, egal wie viele Menschen wir sein werden auf diesem Planeten. Wir haben die Möglichkeiten durch die Technologien, wenn wir sie im Sinne der Fülle einsetzen, miteinander teilen, wofür diese Zeit jetzt quasi reif wird ab dem 21. Dezember. Ja, wenn wir das schaffen, und das schaffen wir, weil die Menschen halt Rückenwind haben, die jetzt wach sind und die, die halt noch am Profit und am Macht und am Kontrollieren und am ja Manipulieren sind, die sind jetzt quasi, deren Zeit ist abgelaufen, wie bei den Dinosauriern. Das war so jetzt noch diese astrologische Botschaft, die ich jetzt halt nochmal ja mitteilen möchte, dass halt ja eine neue Zeitenwende bevorsteht und die dauert natürlich ein wenig. Das heißt, der Pluto, der Planet der Transformation, der jetzt im Moment noch im Steinbock ist, braucht noch ungefähr 5 Jahre, bis der dann auch noch wieder im Wassermann drüber gelaufen ist. Aber dann haben wir es geschafft. Aber es ist wichtig, dass eine Generation anfängt, dass eine Generation dem Leben vertraut, wieder spirituell wird, wieder schöpferisch in die Kraft kommt und jetzt dran bleibt und schaut, dass alle Menschen Adler werden, die ihre Flügel ausbreiten und fliegen und sich nicht mehr von der Angst lähmen lassen und nicht mehr, ja, quasi wie die Hühner am Boden rumpicken, sondern ihre seelischen Flügel nehmen und fliegen. So, genau, das wünsche ich euch auch allen, dass ihr fliegt, dass ihr in die Schöpferfrequenz hineinkommt und dass ihr ja aus eurem Leben ein Paradies macht und dass ihr euch auf jeden Tag freut, dass es ein wundervolles Erlebnis für euch ist und dass ihr Freude habt und wachsen könnt. Okay, bis dann. Tschüss.